Ja, das bewegt mich sehr, das Vorbild der bedrängten Gemeinde. Wenn man in diesen Ländern unterwegs ist, wo Christen verfolgt werden, und wenn man dann sieht, unter welchem großen äußeren Druck sie ihren Glauben bekennen, dann denke ich jedes Mal, was kann ich von diesen Geschwistern lernen? Was können sie mir zeigen? Und das eine, das kann man sofort von ihnen lernen, diesen Mut und diesen Freimut, Jesus Christus zu bekennen. Und das möchte ich lernen. Wisst ihr, das fehlt mir manchmal. Da ist man so in seinem Trott drin, da denkt man an alles Mögliche, nur nicht daran, den Tag auch auszunutzen und Jesus, den Herrn, zu bekennen. Und dabei sind doch lauter Menschen um uns her, die verloren gehen, wenn sie nicht diesen Herrn Jesus kennenlernen, der ihr Leben verändern kann. Unser Thema ist jetzt ja eigentlich falsch gestellt. Man sagt ja immer, wenn man so Fragen stellt, die man mit Ja oder Nein beantworten soll oder kann, dann ist das nicht so ganz einfach, weil das Gespräch dann gleich zu Ende ist. Also will ich eigentlich Gottes Willen tun? Ja. Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Ja. Und damit ist ja eigentlich vorbei. Da könnten wir jetzt schon wieder gehen und uns die Bibelarbeit schenken. Aber da ist ja noch eine andere Dimension drin und mir ist das aufgefallen, als ich anfing, über diese Fragestellung nachzudenken, da ist mir aufgefallen, dass da eine tiefere Dimension ist, eine tiefere Schwierigkeit, eigentlich ein Problem bei diesem Thema. Das ist nämlich so, dass es bei mir auf der Theorieebene klar ist. Natürlich, ich will Gottes Willen tun. Und wir sind hier auf der Jugendmissionskonferenz und ich gehe mal davon aus, dass viele von uns Gottes Willen tun wollen. Das ist die Theorieebene. In der Praxis sieht es so aus, dass wir ganz oft nicht Gottes Willen tun. Ja, was ist denn da los? Und wir sind hier auf der Jugendmissionskonferenz und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns sagen würden, ja, Herr Jesus, du darfst mich führen. Und weil wir wissen, dass der Herr gut ist, würden wir vielleicht verhalten, vielleicht zitternd, vielleicht ängstlich auch sagen, Jesus, meinetwegen darfst du mich auch führen, wohin ich nicht will, weil ich vertraue darauf, dass es gut ist. Das ist die Theorie. Aber in der Praxis sieht es dann doch wieder oft so aus, dass Jesus uns führen möchte, zum Beispiel zu den Eltern, jetzt das versöhnliche Gespräch zu suchen und wir wollen nicht. Oder dass Jesus uns führen möchte, im Geschäft oder in der Schule einfach mal unseren Glauben zu bekennen und wir spüren, das ist jetzt dran und wir trauen uns nicht. Mir ging das mal so in der Bank. Ich bin Bankkaufmann, in Ostfriesland habe ich eine Ausbildung gemacht und ich habe einen befreundeten Direktor gehabt in einer Volksbank dort bei uns. Und ich habe den Besuch zusammen mit meiner Frau und wir saßen so in seinem schönen Büro, Geschäftsführerbüro dort in der Volksbank, oberhalb vom Marktplatz, tolle Sache. Und mitten im Gespräch sagt er auf einmal, ich habe eine ganz schlimme Diagnose bekommen, wahrscheinlich habe ich Krebs. Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? In dem Moment hatte ich eine ganz laute, leise Stimme von Gott, vom Heiligen Geist in meinem Herzen. Manfred, jetzt frag doch diesen Mann, ob du mit ihm beten darfst. Und ich habe das nicht getan. Und das bereue ich bis heute, dass ich an diesem Tag versagt habe, dass ich diese Gelegenheit nicht genutzt habe. Dieser Mann hat die Diagnose bestätigt bekommen, er hat Krebs bekommen, dann fingen die ganzen Verhandlungen an und so weiter. Ein schwerer Weg, ein dunkler Weg. Und Jesus hat mir den Anstoß gegeben, ihm am Anfang dieses schweren Weges ein Licht zu sein, einen Impuls geben zu dürfen. Und da habe ich versagt. Will ich eigentlich Gottes Willen tun? Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Unser Bibeltext, Johannesevangelium Kapitel 21, fängt damit an, dass da steht, Jesus spricht zu Petrus. Ihr Lieben, und ich bin sicher, dass das heute Morgen genau so sein wird. Dass Jesus heute Morgen hier bei uns durch die Reihen geht und dass Jesus jetzt mit einigen von euch ganz persönlich sprechen möchte. Dass Jesus heute Morgen einigen ins Herz sprechen möchte, weil er euch Mut machen möchte. Kehrt um, gebt mir euer Leben, vertraut mir euer Leben an. Jesus möchte heute zu dir sprechen und Jesus möchte heute zu mir sprechen. Und vor der Andacht heute haben wir hier in der Ecke gestanden und haben für diese Einheit gebetet. Und wir haben gebetet, dass das, genau das geschieht, dass Gott uns persönlich begegnet. Und manche von uns möchte Jesus heute Morgen auch berufen. Und darum sind wir hier auf der Jugendmissionskonferenz. Dass Jesus durch die Reihen geht und dann sieht er schon, da ist ein neuer kleiner Hudson Taylor, ein Jim Elliot, eine kleine Maria, eine neue Martha. Und Jesus möchte in dein Leben kommen und möchte dich führen und segnen und für Menschen zum Segen werden lassen. Aber jetzt hängt das natürlich alles an dieser Frage. Will ich eigentlich Gottes Willen tun? Darf er mich führen? Bin ich bereit? Vor vielen Jahren, 1994, habe ich meine erste Gemeinde bekommen als Pastor. Und als ich aus dem Studium kam, ich habe mich mit Theologie und Großstadt und Evangelisationsstrategien befasst, da habe ich meiner Kirche gesagt, also was ich am liebsten hätte, wäre, dass ich irgendwo in Hamburg oder Berlin arbeiten dürfte. Das war so meine Vision, das meinte ich von Gott gehört zu haben. Und dann nach einiger geheimnisvoller Zeit, wie Kirchenleitungen so arbeiten mit Sitzungen und Gebet und so weiter, dann kam die feierliche Berufung. Manfred, wir haben da eine Stelle für dich gefunden in einem kleinen thüringischen Dorf am Rennsteig. Und meine erste Reaktion war, mach ich nicht, nicht mit mir, wer bin ich denn? Und das war so kurz vor der Weihnachtszeit. Und dann habe ich in meiner eigenen stillen Zeit, ist ja manchmal so, zufällig Lukas Evangelium Kapitel 2 gelesen. Und da stand so eine interessante Geschichte, da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißt Bethlehem. Das war ja nun nicht Jerusalem oder Alexandria oder irgendwas anderes Tolles wie Rom. Bethlehem. Und dann haben seine Eltern dieses Jesus-Baby auch noch in die Krippe gelegt. Und das hat mich damals umgehauen. Da habe ich gedacht, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Ich weigere mich, einer Berufung zu folgen, weil mir das nicht groß genug ist. Und Jesus lässt sich vom Vater in diese Welt senden, in das letzte Kaff nach Bethlehem und wird dort auch noch in eine Krippe gelegt. Und das hat mich damals tief bewegt und ich habe das angenommen, diese Dienstzuweisung, und bin gerne dann auch nach Thüringen gegangen. Ist überhaupt eine schöne Gegend dort am Rennsteig, ein tolles Dorf, tolle Gemeinde, war für mich genau das Richtige. Aber da musste Jesus mir erst in seinem Wort zeigen, wie Jesus sich das vorstellt mit der Beziehung zwischen ihm und mir. Und wisst ihr, Petrus beschreibt das mal im ersten Petrusbrief, und da sagt er, Jesus hat uns ein Vorbild gegeben, dass wir nachfolgen sollen, seinen Fußstapfen. Und das Bild oder das Wort, was da im Griechischen gebraucht wird für Vorbild, das ist Hypogrammos. Jetzt sind wir nicht alle Griechen, ich auch nicht, habe mit Ach und Krach mein Graecum geschafft. Aber wenn man das mal nachschlägt, ist ganz interessant. Hypogrammos, das war damals ein Wort, was das Material des Grundschullehrers bezeichnet hat für die ABC-Schützen, wo der also den Schülern erklären konnte, wie man die Buchstaben zeichnet. So etwas vielleicht, eine Schablone, womit man lernen konnte, die Buchstaben, die der Lehrer schon beherrschte, nachzuzeichnen. Und das ist toll, wie Petrus dieses Bild gebraucht. Hypogrammos. Jesus ist so ein Vorbild, da wollen wir nicht sagen eine Schablone, aber Jesus ist ein Vorbild, der uns vorlebt, wie wir Nachfolge leben können. Das, was wir in der Bibel haben, was wir in dem Bild, in dem Vorbild Jesu haben, das ist so etwas wie das ABC der Nachfolge. Und was mich damals so überzeugt hat, das war nicht irgendeine Theorie, das war Jesus selbst, sein Vorbild. Er ist nach Bethlehem gegangen, er hat sich in die Krippe legen lassen. Will ich eigentlich Gottes Willen tun? Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Um Gottes Willen gehorchen. Das mit dem Gehorchen, das ist ja so eine Sache. Wenn wir an das Gehorchen denken, dann ist natürlich die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wem wollen wir denn gehorchen? Wir können ja nicht einfach irgendjemandem gehorchen. Heute, da dringen so viele Stimmen an uns heran. Da sind so viele Einflüsse, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. So viel, was wir tun könnten, was wir machen könnten. So viele Berufungen. Wem wollen wir gehorchen? Wem können wir gehorchen? Und jetzt begegnen wir in unserem Text heute im Johannesevangelium diesem einen, dem wir gehorchen können. Johannes Evangelium, Kapitel 21, ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er nun zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Und dann kommt dieser Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Lieber Herr Jesus, jetzt lass auch uns ganz klar verstehen, wie es um uns steht und was du mit uns vorhast. Und lass auch uns ganz neu deinen Ruf in die Nachfolge hören. Und zeige uns, was du als Berufung, als Auftrag für uns hast. Und dann, Herr, schenk uns doch auch die Kraft, die wir dafür brauchen. Amen. Gehorchen. Wem wollen wir gehorchen? Ihr Lieben, wenn wir diesen Text hier im Johannesevangelium Kapitel 21 lesen, dann ist das ganz interessant zu entdecken, wo steht dieser Abschnitt. Und wenn ihr so ein bisschen euch theologische Bücher anguckt, dann sagen fast alle Theologen, dass dieser Abschnitt überhaupt nicht zum Johannesevangelium gehört. Also in der Welt ist das so. Da möchte man am liebsten, dass das Johannesevangelium in Kapitel 19, Vers 41 endet. Wisst ihr, was da steht? Sie fanden ein Grab, da hat noch niemand drin gelegt. Und da packten sie Jesus rein. Das bekannte Musical, Jesus Christ Superstar. Das hört genau da auf. John 1941, dann ist Schluss. Sarg ins Grab, Stein davor, aus die Maus. Aber dann kommt Kapitel 20. Und in Kapitel 20 ist das Grab leer. Petrus ist einer der Ersten, der das sieht. Jesus ist auferstanden. Er begegnet Maria. Die geht hin und sagt: Brüder, wir haben den Herrn gesehen. Jesus lebt. Jesus lebt. Und da sind sich die meisten Theologen einig, okay, dieses Kapitel 20 gehört auch noch dazu. Aber Kapitel 21... ja, das gehört erst recht dazu, weil Kapitel 21 uns jetzt zeigt, wie ist es denn gewesen nach der Kreuzigung, nach der Grablegung und nach der Auferstehung? Wie zeigt sich jetzt dieser auferstandene Herr in deinem und meinem Leben? Wie geht es jetzt weiter mit Jesus im Alltag? Und das ist diese Geschichte, die da berichtet wird. Johannesevangelium, Kapitel 21. Petrus und sechs andere Jünger wussten nicht, wie es weitergeht. Sie hatten die große Botschaft gehört, aber was bedeutet das jetzt praktisch? Und dann sind sie zurückgegangen in ihren Beruf und haben wieder gefischt. Und dann berichtet dieser Text, das ist der Anfang dieses Kapitel 21, wie sie in der ganzen Nacht nichts gefangen hatten. Und dann fängt ein neuer Morgen an. Und vielleicht fängt für dich heute auch so ein neuer Tag an. Was dann plötzlich geschieht, die Jünger waren noch draußen auf dem Wasser, sie guckten so ans Ufer, es war früh morgens, es war neblig und dann sahen sie da hinten irgendjemanden stehen. Und auf einmal fängt diese Person an, mit ihnen zu reden und ruft so übers Wasser: Freunde, habt ihr denn nichts gefangen? Und dann sagen sie nichts und dann sagt diese Person: Dann versucht es noch einmal. Und dann konnten sie das Netz nicht ziehen, weil so viel Fische drin war. Und auf einmal, das war Johannes, der Lieblingsjünger, auf einmal versteht Johannes, der da am Ufer steht, Das ist nicht irgendjemand, sondern das ist Jesus Christus. Und dieser Jesus, der ist der Herr. Und das ruft Johannes voller Freude und sagt, das ist der Herr. Und als Petrus das hört, springt er ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Und da hat Jesus dann Frühstück vorbereitet für seine Jünger. Und dann dürfen sie von den Fischen dazunehmen, 153. Es brennt ein Feuer und Jesus und die Jünger, die dort sind, halten miteinander ein Frühstücksmahl. Und dann, als dann noch diese letzten Brocken zusammengesucht werden, als dann noch so ein bisschen die Gräten da am Strand verteilt sind und das letzte Feuerchen glimmt, da sagt dann Jesus zu Petrus, lass uns mal ein paar Schritte beiseite gehen, ich muss mit dir reden. Versteht ihr, wenn wir uns überlegen, wollen wir Gott gehorchen, das ist ja das Thema der Jumiko, um Gottes Willen gehorchen, dann ist die wichtigste Frage, wer ist dieser Gott, dem wir gehorchen wollen? Wer ist dieser Herr Jesus? Und hier in Kapitel 21 sehen wir, wer er ist. Er ist der gute Hirte aus Psalm 23, der gute Hirte aus Johannes Evangelium Kapitel 10, der gute Hirte, der das Seine sucht, bis er es findet. Und an diesem Morgen ist der gute Hirte dort an den See gegangen. Er ist dorthin gegangen, hat seine Jünger gesucht, um ihnen an dem Morgen zu begegnen, weil er wusste, sie brauchen von ihm eine neue Offenbarung. Sie brauchen von ihm eine neue Begegnung. Sie brauchen Ermutigung, jetzt wo sie der Alltag wieder hat. Und mein Gefühl ist, dass heute Morgen hier bei uns auch etliche sitzen, die genau das brauchen. Ein neues Wort von Jesus, eine neue Ermutigung. Vielleicht bist du ja heute Morgen direkt hierher gekommen und hast gesagt, Herr, jetzt sprich doch endlich wieder in mein Leben. Vielleicht war ja mal eine Zeit, wo du Jesus nahe warst und heute scheint das so lange her zu sein. Jesus ist der gute Hirte, der am Ufer deines Lebens auf dich wartet, der dir begegnen möchte, der zu dir sprechen möchte, der dich ermutigen und trösten möchte. Jesus ist der gute Hirte. Der erste Gedanke, gehorchen, ja, wem sollen wir denn gehorchen? Wir sollen dem gehorchen, der der gute Hirte ist. Der, der auf uns wartet, der, der sich offenbart. Und dann gibt er Petrus noch eine Chance. Das ist ja ganz beeindruckend. Petrus hatte es ja alles verbockt. Petrus hatte es ja alles falsch gemacht. Und auf einmal ist da dieses Zwiegespräch. Jesus macht ihm keinen Vorwurf, keinen Vorwurf. Aber Jesus stellt ihm eine Frage. Und die Frage, die Jesus ihm stellt, die hat es in sich. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und diese Frage, die gehört zu den zwei wichtigsten Fragen in der Bibel. Die wichtigste Frage ist, glaubst du Jesus? Glaubst du mir? Vertraust du mir? Und die zweite Frage, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und merkt ihr das? Das ist ja fast peinlich, dieses Gespräch. Warum fragt Jesus denn dreimal? Also, ich bin verheiratet. Elisabeth, meine Frau, ist unten bei uns, glaube ich, am Stand dort in der Missionsausstellung. Und wenn ich jetzt nach dem Vortrag hingehe und sage, du, hast du mich lieb? Ja, hab dich lieb, schön. Entschuldigung, darf ich nochmal fragen? Hast du mich lieb? Ja, habe ich doch gerade schon gesagt. Hab dich lieb, okay. Jetzt will ich es doch nochmal wissen. Also, hast du mich lieb? Und da werden wir schon fast ungeduldig. Warum macht Jesus das? Aber natürlich, ihr kennt ja die Geschichte, Jesus macht das, weil es bei Petrus ein Problem gab. Bei Petrus war das Problem, dass er dreimal Jesus verleugnet hat. Das fing so harmlos an, er saß da so am Feuer, hat sich so ein bisschen gewärmt, dann kam da eine Magd und sagte zu ihm, gehörst du nicht auch zu Jesus? Nein, ich gehöre nicht zu Jesus. Aber du gehörst doch zu Jesus? Nein, ich kenne Jesus nicht. Aber du bist doch einer von denen, deine Sprache verrät dich. Nein, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Dreimal. Und dann krähte der Hahn. Und auf einmal ist Petrus am Boden zerstört. Und auf einmal ist Petrus am Weinen. Und er weiß gar nicht mehr, wie er aus- und einkommen soll, wie es weitergehen soll. Und dann trifft ihn Jesus und fragt ihn jetzt hier, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und ich kann mir richtig vorstellen, wie der Petrus ganz kleinlaut wird. Ach Herr, du weißt doch alle Dinge. Du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und es klingt fast so durch, als ob Petrus sagen wollte, aber Herr, du weißt nicht mal, das schaffe ich. Und wisst ihr, das ist das Problem, was wir haben mit diesem Thema. Will ich eigentlich Gottes Willen tun? Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Jetzt der zweite Gedanke. will ich eigentlich Gottes Willen tun? Es gibt ein tieferes Problem bei unserem Thema. Und wisst ihr, was das tiefere Problem ist? Wisst ihr es? Ich kann gar nicht Gottes Willen tun. So sieht es nämlich aus. Und das versteht Petrus in diesem Gespräch. Gestern hätte er noch gesagt, mit wehenden Fahnen für dich, Herr Jesus, ich bin doch bereit für dich zu sterben. Und was sagt Jesus? Nein, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Aber Petrus hatte doch die Kraft, er wollte das doch tun, er konnte das doch, dachte er. Und so ist es bei uns auch oft. Da sind wir voller Illusionen, denken sonders, was wir für Jesus tun können und wollen es anpacken. Und dann fallen wir manchmal sowas von auf die Nase. Und auf einmal zerrinnt uns alles zwischen den Fingern. Und plötzlich wissen wir gar nicht mehr aus noch ein. Und das war die Situation von Petrus. Und an der Stelle können wir jetzt viel von Petrus lernen. Aber wir können auch mehr lernen über diesen guten Hirten, dem wir ja gehorchen wollen. Wir sehen hier, wie dieser gute Hirte, dem wir gehorchen wollen, wie der mit uns umgeht. Denn so wie er mit Petrus umgeht, so möchte er auch mit dir und mit mir umgehen. Und wie geht er mit Petrus um? Jesus ist der große Seelsorger. Jesus ist der große Seelsorger. Jesus kommt zu Petrus und jetzt legt er noch einmal seinen Finger in die Wunde. Und das macht er ja bei dir und bei mir auch manchmal. Und das ist uns unangenehm. Und das tut uns weh. Und wir wollen das nicht, aber wir wissen doch, dass das richtig ist. Diese Dinge müssen doch zur Sprache kommen. Jesus möchte uns ja nicht quälen, er möchte uns keine Vorwürfe machen, er möchte uns nicht ärgern, aber er möchte, dass das jetzt auch mal bereinigt wird. Und das möchte er auch in deinem Leben heute schenken. Wir haben da ein Kreuz hingestellt und da liegen Zettel, da sind Reißzwecken. Und vielleicht ist es ja für dich auch so ein Moment, wo du spürst, dass da noch eine alte Sache ist, etwas, was zwischen dir und dem Herrn steht. Und dann steht Jesus als der Seelsorger heute auch vor dir und vor deinem Herzen. Und das, was da hochkommt, was dich bedrückt, was du vielleicht schon so lange mit dir rumträgst, das darfst du ablegen dort am Kreuz. Das darfst du ablegen bei Jesus. Das darfst du an das Kreuz heften. Paulus hat das mal so bildlich ausgedrückt. Der Schuldbrief, die Anklage, das, was uns entgegensteht, das hat Gott genommen und an das Kreuz geheftet. Das hat Jesus weggenommen. Das hat er mit seinem Blut bezahlt. Wir dürfen frei sein. Wir lesen das nicht. Das würden wir bei uns im Missionshaus dann durch den Papierwolf schreddern, aber wenn dir das hilft, dann darfst du das heute nach der Veranstaltung tun. Dass du sagst, das ist für mich jetzt so ein Zeichen. Ich will das ablegen am Kreuz. Und ich möchte mein Leben noch einmal ganz Jesus hingeben. Und das darf Petrus hier erfahren. Dass Jesus mit ihm spricht, dass Jesus den Finger in die Wunde legt und dass er diese Sache noch mal zur Sprache bringt. Aber dann will er Petrus vergeben. Und er will ihn sogar wieder in Dienst nehmen. Das ist der Hammer. Da hat Petrus versagt. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Mich macht das so froh. Mich macht das so froh für mein Leben und für dein Leben. Wie oft haben wir schon versagt? Wie oft sind wir hinter unseren Ansprüchen zurückgeblieben? Wie oft sind wir, gefallen in alte Sünden, in alte Schuld? Das kann man gar nicht aushalten. Warum denn jetzt wieder? Und jetzt steht Jesus da und sagt, ich möchte dir vergeben. Und nicht nur das, sondern ich möchte dich auch wieder in Dienst nehmen. Wisst ihr, in der Bibel könnte man fast mal eine Theologie schreiben, dass unser Gott ein Gott ist, der uns die zweite Chance gibt. Das ist ja eine ganze Reihe von Leuten im Alten Testament und im Neuen Testament, die gefallen sind und die Jesus oder Gott wieder aufgerichtet hat und die eine neue Chance bekommen haben. Denkt an Abraham, was für eine Berufung. Und dann kommt diese Situation und er sagt, das ist meine Schwester. Er hätte auch sagen können, meine Frau. Und er sollte im gelobten Land bleiben, aber wegen der Hungersnot geht er nach Ägypten und fällt da auf die Nase. Und Gott segnet ihn doch. Oder David, nach dem Ehebruch und dem Mord und Gott spricht ihm doch wieder die Verheißung zu. Oder Elia nach dem großen Showdown mit den Priestern dort am Karmel und dann fällt er in die Depression und sagt, es ist alles aus, hat alles keinen Wert und will nur noch sterben. Und dann kommt Jesus zu ihm
und bringt ihm Brot und Wasser, stärkt ihn durch einen Engel und gibt ihm einen neuen Auftrag. Oder Thomas, also ist ja auch so eine Geschichte. Also ich glaube nichts, wenn ich das nicht sehe, wenn ich da nicht meine Hand reinlege. Und Jesus kommt und sagt, hier sind meine Hände, da ist meine Seite. Thomas, sei nicht ungläubig, glaube. Und Petrus, Jesus ist da und will dir eine neue Chance geben. Das lernen wir hier. Und dann ruft Jesus uns natürlich auch in die Nachfolge. Und da macht er uns nichts vor. Nachfolge ist Nachfolge unter dem Kreuz. Jesus zu folgen heißt, dem zu folgen, der im Schatten des Kreuzes sein Leben gelebt hat. Jesus das eigene Leben zu übergeben, bedeutet, dass ich jetzt mir selber und meinen Ideen sterbe. Und dass ich sage, Herr, mein Leben gehört dir. Du darfst mich führen, auch dahin, wo ich nicht will. Und das bedeutet für viele unserer Brüder und Schwestern in der Welt ganz existenzielle Herausforderung. Als Missionsleiter unseres Hilfswerkes komme ich in vielen dieser Länder herum und ihr alle erinnert euch vielleicht noch an die Geschichte von dieser Christin im Sudan, Maria. Und sie war dort im Sudan als hochschwangere Frau im Gefängnis. Sie ist verheiratet mit Daniel und dieses Ehepaar hatte schon einen Sohn und jetzt wartete sie auf das zweite Kind. Und sie war dort im Gefängnis im Sudan, im Frauengefängnis in Khartoum. Ich bin selbst dort gewesen, ich konnte nicht rein. Und dann sagt der Richter in der Verhandlung zu ihr, Maria, du bist doch verheiratet, du bist hochschwanger, draußen wartet dein Mann, draußen wartet dein Sohn. Jetzt komm doch zum Islam zurück und dann können wir dich doch ziehen lassen. Was soll das denn? Wir wollen dich doch nicht quälen, die Tür steht offen, du musst nur Muslimin werden. Und sie sagt, das kann ich nicht, ich bin Christ. Und das bewegt mich, dass Jesus Menschen so gewiss macht, so stark macht, dass sie bereit sind, auch unter größten äußeren Schwierigkeiten an diesem Bekenntnis nicht nur festzuhalten, sondern gewiss den Weg zu gehen. Und das tut der Herr. Und das hat er ja auch bei Petrus gemacht. Petrus' Leben wird jetzt hier total verändert. Jesus vergibt ihm seine Schuld, gibt ihm erneut den Auftrag, weide meine Schafe. Und dann kommt ja dieses ganz schwierige Gespräch noch. Vers 18. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Da sind wir jetzt beim dritten Gedanken. Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Oder kann ich vielleicht sogar mit Jesus hoffnungsvoll schwere Wege gehen? Und was Petrus hier erfährt, das macht mich ganz gewiss. Ja, mit Jesus können wir schwere Wege hoffnungsvoll gehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe überlegt, wie kann ich euch das erklären, was hier mit Petrus geschieht. Also wir sind jetzt hier auf der Jumiko, aber stellt euch mal vor, ihr seid da irgendwo in Stuttgart, im Katharinenhospital oder wo auch immer auf der Intensivstation. Ist alles ganz schwierig. Jetzt kommt der Arzt rein und sagt, Herr Müller, jetzt hören Sie mal zu, ich muss einfach mit Ihnen ganz ehrlich sein und Ihnen sagen, dass es ganz schlecht um Sie steht. Wir werden jetzt operieren, aber es steht auf Messerschneide und es kann sein, dass Sie diesen Eingriff nicht überleben werden. Das gibt's ja, solche Diagnosen. Und wenn man so eine Diagnose gestellt bekommt oder die Diagnose ist Krebs und man erfährt, man hat noch ein Jahr zu leben, wie geht man dann damit um? Und es gibt sicherlich nicht wenige, die unter so einer Last, unter so einer Information zusammenbrechen und überhaupt die ganze Hoffnung verlieren. Und so ähnlich war es ja bei Petrus. Jesus sagt ihm ja nichts anderes als, du wirst umgebracht werden, um meines Namens willen. Du wirst ermordet werden, du wirst ein Märtyrer werden. Ich weiß nicht, wie es dir damit gehen würde. Also wenn jetzt Jesus so zu mir sagen würde, Manfred, also das und das ist dein Schicksal, das wird passieren. Passiert's heute? Ich weiß ja gar nicht, darf ich hier noch sein? Muss ich mich jetzt verstecken? Sollte ich mir eine Waffe kaufen? Was soll denn werden? Aber Petrus, Das hat mich nämlich jetzt interessiert in der Vorbereitung. Da habe ich mir mal die Predigten von ihm angeguckt in der Apostelgeschichte und mal durch seine Briefe geblättert. Petrus redet von Auferstehung, Petrus redet von Hoffnung, Petrus redet von Heilsgewissheit, von Sicherheit, von Zutrauen. Wie geht das denn? Wie geht das, dass von diesem Jünger, der so verzagt war, auf einmal so eine Hoffnung ausstrahlt? Wie kann das sein, dass der, der vor einer Magd bekenntnistechnisch in die Knie gegangen ist, dass der auf einmal in Jerusalem vor den Autoritäten steht und sagt, Leute, urteilt selbst. Wem soll ich mehr gehorchen, euch oder Gott? Wie kann das sein? Das tut Jesus. Und das Entscheidende, was zwischen Petrus dem Verleugner und Petrus dem Bekenner steht, das Entscheidende, was dazwischen steht, ist das Kreuz. Das hat Petrus verändert. Vor dem Kreuz, damals, als Jesus sagte, ihr werdet mich alle verleugnen und verlassen, da hat Petrus noch an seine Kraft gedacht. Sein Name ist ja Fels, The Rock. Da hat er wahrscheinlich gedacht, er ist sowas wie The Rock, Dwayne Johnson oder so. Er reißt das alles raus. Und dann kam das Scheitern. Und dann war er da und hat gesehen, wie sein Herr am Kreuz gestorben ist. Alles vorbei. Alle Hoffnung weg. Und dann kam der dritte Tag. Und dann rannte Petrus zum Grab. Und dann sah er, dass das Grab leer war. Und dann hörte er die Botschaft von den Frauen. Und dann begegnete er Jesus und durfte wieder in diese Augen Jesu schauen. Und da hat sich sein ganzes Leben verändert. Und jetzt ist es nicht mehr Petrus in seiner eigenen Kraft, sondern jetzt ist es Petrus, der durch die Schwäche und durch die Niederlage hindurchgegangen ist, der am Kreuz Vergebung gefunden hat, der von Jesus neu beauftragt und gesandt wird. Und dieser Petrus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch den Jesus in uns, hat den Mut, die Zuversicht und die Kraft, auch den schweren Weg zu gehen. Und das ist auch wichtig für dein Leben und für mein Leben als Christ. Wie können wir unseren Weg mit Jesus gehen? Wir können unseren Weg mit Jesus doch nicht anders gehen als in seiner Kraft. Immer wenn ich in meinem Leben mir etwas vorgenommen habe und gedacht habe, jetzt machst du das, Manfred, jetzt kriegst du das gedreht, jetzt machst du regelmäßig stille Zeit, jetzt bist du freundlicher, jetzt machst du diese Dinge alle anders, dann bin ich nach kurzer Zeit wieder auf die Nase gefallen. Aber ganz oft habe ich in meinem Leben auch erfahren, wenn ich überhaupt nicht weiter wusste, wenn ich wie vor der Wand stand, wenn mir die Dinge aus der Hand geschlagen wurden oder mir wie Sand zwischen den Finger zerrieselten, dann hatte ich auf einmal gar nichts mehr. Und dann habe ich geschrien, Jesus, was soll jetzt werden? Und dann war Jesus da für mich, so wie an dem Tag für Petrus und wie heute für dich. Und er hat mich getragen, er hat mich zurechtgebracht und mir Mut gemacht. Können wir schwere Wege mit Jesus gehen, darf er uns schwere Wege führen? Ja, an der Hand des guten Hirten können wir sogar hoffnungsvoll schwere Wege gehen. Ich habe einen Christen kennengelernt in Südostasien. Und er hat mich sehr beeindruckt. Es war ein Pastor, der wurde sehr schwere Wege geführt. Er war über ein Jahr in Haft. Und dann in diesem kleinen Land, muslimisches Land, da haben sie ihn freigelassen. Aber mit der Freilassung war sozusagen eine Bewährungsauflage verbunden. Und diese war, du darfst jetzt aber nie mehr von Jesus erzählen. Und was hat dieser Mann gemacht in diesem kleinen muslimischen Land? Er hat in seiner Garage so ein kleines Studio eingerichtet, hat Muslime aus seinem Land, die Christen geworden sind, interviewt, hat sie gefragt, wie hast du Jesus kennengelernt? Und hat diese Zeugnisse aufgenommen und vervielfältigt und geht jetzt am Morgen aus dem Haus, so ähnlich wie du mit deinen Gideon-Bibeln, und betet und fragt Gott, Herr, führe mich, wo Menschen offen sind, dass ich so ein Traktat, so ein Zeugnis, so ein Video weitergeben darf und in seinem Land und in vielen Ländern, wo Christen verfolgt werden, wächst die Gemeinde. Und bei uns ist es ja manchmal so, dass die Gemeinde gar nicht wächst. Woran liegt das wohl? Liegt es vielleicht daran, dass wir uns zu sehr auf unsere Möglichkeiten verlassen, auf unsere Strukturen, unsere Gelder, dass wir vielleicht oft auch ängstlich sind, persönlich unseren Glauben zu bekennen? Liegt es vielleicht daran, dass wir Selbstüberschätzung haben oder vielleicht das Gegenteil, Minderwertigkeitskomplexe? Wisst ihr, was mein Gebet ist für heute, für diese Jugendmissionskonferenz? Mein Gebet ist, dass Jesus uns nochmal ganz neu entflammt für ihn. dass Jesus heute Herzen brennend macht für ihn. Dass Jesus heute nochmal in dein und mein Leben hineinspricht, dass er uns unsere Ängstlichkeit und Zweifel und all diese Dinge wegnimmt und dass er uns segnet, mit Freimut unseren Glauben zu bekennen. Ich glaube, unser Land braucht heute nichts dringender als euch Christen, die Jesus jetzt senden darf, die Jesus jetzt segnen darf, die Jesus jetzt gebrauchen darf, sein Evangelium in diese Stadt Stuttgart, in dieses Land Deutschland und über diese Missionswerke, mit denen ihr heute reden könnt, in die ganze Welt hinauszutragen. Jesus möchte euch frei machen von den Lasten der Vergangenheit. Er möchte euch Schuld vergeben, die ihr ablegen dürft am Kreuz. Und er möchte euch segnen. Und für viele Menschen zum Segen werden lassen. Ich möchte euch von Hassani erzählen. Hassani habe ich in Ägypten kennengelernt. Und dieser Mann hat mich schwer beeindruckt. Hassani lebt in Mokottam, das ist ein Slumviertel von Kairo. Und wenn ihr da hinkommt, das ist kaum auszuhalten. Also ich habe schon viel gesehen, ich habe ja selber in Afrika gelebt, aber das ist wirklich krass. Die Menschen leben dort, das wird auch so genannt, als Müllviertel bezeichnet. Die leben dort sprichwörtlich im Müll und vom Müll. Die sammeln Müll, das sind die Ärmsten der Armen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber mitten in diesem Umfeld leben viele koptische Christen. Das sind auch keine Helden, das sind Christen so wie du und ich. Die Liturgie von denen ist uns vielleicht ein bisschen fremd. Aber das eine, das haben sie, sie haben Jesus lieb. Und eines Tages war Hassani am Arbeiten, ist verheiratet, hat einen netten Sohn und er war dort am Arbeiten und dann traf ihn eine Gruppe von Muslimen. Die haben ihn umringt, er war ganz allein und dann hat einer aus der Gruppe ihn gefragt, bist du Moslem oder Christ? Und wenn ihr die Situation kennt in Ägypten, da gibt's diese fanatischen Aufläufe, diese Demonstrationen, da ist Sicherheitspolizei zum Teil fast Militär dabei, dann die Viertel abzusichern und so weiter. Da riecht die Luft richtig nach Gewalt und Sprengstoff. Das ist die Situation in Ägypten. Und viele Christen sterben jedes Jahr in Ägypten für ihren Glauben. Und in dieser Situation, in dieser aufgeheizten Situation haben also diese Männer ihn gefragt, bist du Christ oder Moslem? Jetzt weiß ich nicht, was ich geantwortet hätte. Ich weiß nicht, was du geantwortet hättest. Aber Hassani hat gar nicht gezögert und hat gesagt, ich bin Christ. Ich bin Christ. Und dann haben sie ihn zusammengeschlagen. Einer hat ihn noch mit einem Messer bearbeitet und sie haben eigentlich gedacht, sie hätten ihn getötet. Es ging dann jemand dazwischen und Hassani hat schwer verletzt überlebt. Mit unserer missionarischen medizinischen Hilfe konnten wir dann noch helfen, aber die Familie ist jetzt wieder zusammen, dieser Mann hat überlebt. Und ich habe ihn dort besucht, in Kairo, in Mokottam, und habe ihn gefragt, weil mich das wirklich interessiert hat. Warum hast du denn gesagt, ich bin Christ? Fragen ja sich vielleicht auch manche von uns. Ich hätte ja auch sagen können, also lügen können. Ich bin Moslem und hinterher, vergib mir Herr und dann ist wieder alles gut. Und dann guckt er mich an und sagt, pass mal auf, ich bin ein schwacher Mensch. Ich bin ein sündiger Mensch. Und manchmal, da sieht man diese Christen, die leben, naja, so wie bei uns auch manchmal, so fast wie Kirchenchristen, denkt man, ja, so recht ist das auch nicht. Aber wenn man dann sieht, was sie bereit sind zu bezahlen, dann denkt man nochmal nach. Und dann sagt er zu mir, ich bin ein sündiger Mensch, aber das eine habe ich in der Bibel verstanden, dass Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Aber wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ich kann doch Jesus nicht verleugnen. Und wenn ihr dann seht, wie die Christen dort in Ägypten leben, mitten in diesem feindlichen Umfeld, haben die das an ihre Haustüren gemalt, die Heiligenbilder oder die Kruzifixe oder was auch immer, ist uns alles fremd, das will ich jetzt nicht beurteilen, aber sie wollen ihren Glauben bekennen. In diesem feindlichen Umfeld, Männer und Frauen wie Hassani. Und das bewegt mich so sehr, weil es doch bei uns so leicht wäre in Deutschland. Keine Verfolgung, keine Gefahr. Das Einzige, was uns passieren könnte, ist, dass uns vielleicht jemand belächelt und sagt, ach, der Manfred schon wieder mit seinem Jesus oder der schon wieder mit seiner Bibel oder die schon wieder. Und da möchte ich lernen von den verfolgten Geschwistern. Mich hat das oft bewegt und vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen und mir diese Frage beantworten. Wie kommt das, dass da, wo äußere Freiheit nicht gegeben ist, so viele unserer Brüder und Schwestern innere Freimütigkeit haben? Und dass bei uns, wo Freiheit total gegeben ist, so viele von uns, auch ich, dass wir so oft die Freimütigkeit nicht haben. Und manchmal kommt mir das so vor, fast so wie ein Gebundensein, fast so wie ein Etwas, das über unserer Christenheit in Deutschland liegt. Und da möchte ich beten, Herr, nimm das doch weg. Nimm das in meinem Leben weg. Vielleicht möchtest du das auch beten. Jesus, nimm das weg und lass mich doch da, wo du mich hingestellt hast, auch fröhlich meinen Glauben bekennen. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin Christ. Das können schwere Wege sein, die der Herr uns führt. Das haben wir schon gesagt. Nachfolge ist immer Nachfolge im Schatten des Kreuzes. Aber jetzt müssen wir noch mal in den Text gucken, denn da steht etwas ganz Wichtiges. Jesus sagt zu Petrus, nachdem er ihm gesagt hat, jemand wird ihn gürten und führen, wohin er nicht will, nachdem er ihm angedeutet hat, dass er den Märtyrertod sterben wird, wisst ihr, was Jesus da zu Petrus sagt? Folge mir nach. Das ist wichtig. Will ich eigentlich Gottes Willen tun? Darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Um Gottes Willen gehorchen? Da haben wir gesagt, da ist es wichtig, wem wir gehorchen. Der muss es wert sein. Ich glaube, der gute Hirte ist es wert. Jesus ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, für Petrus, für mich, damit unsere Schuld an das Kreuz geheftet werden darf. Wir können diesem guten Hirten vertrauen. Will ich eigentlich Gottes Willen tun? Wir haben gesagt, das Problem liegt ein bisschen tiefer. Das Problem ist, dass wir gar nicht Gottes Willen tun können. Wir brauchen zuerst die Begegnung mit dem Gekreuzigten, die Vergebung der Sünden und die Kraft des innewohnenden Christus. Und die möchte er uns schenken. Und das Dritte war dann die Frage, darf Gott mich führen, wohin ich nicht will? Und da ist es jetzt gut zu verstehen, was der gute Hirte macht. Merkt ihr das? Folge mir nach, das bedeutet doch, die schweren Wege, die geht er uns voran. Wir können sagen, ja, Herr, du darfst mich führen, auch dahin, wo ich nicht will, weil wir wissen, er selber geht mit und geht uns voran. Deswegen können wir diese Wege hoffnungsvoll gehen. Und das sehen wir bei Petrus. Lest mal den ersten Petrusbrief. Das ist bewegend, wie er das beschreibt. Diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Ich komme zum Schluss. Mich hat nochmal bewegt, was können wir jetzt eigentlich konkret tun? Wisst ihr, es gibt eine tolle Stelle im Psalm 103. Und da sagt der Psalmist einfach, wie es ihm ums Herz ist. Und er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das tut der gute Hirte für uns. Und was will ich jetzt für Jesus tun? Ich möchte das für Jesus tun. Ich möchte ihn bekennen. Ich möchte erzählen, was er für mich getan hat, dass er mir meine Sünden vergeben hat, dass er mich erlöst hat, dass er mich wieder fröhlich gemacht hat, dass ich ihm dienen darf. Ich möchte lernen, ihm zu vertrauen. Ich möchte lernen, mein Leben ganz und gar ihm anzuvertrauen und ihm auszuliefern. Ich möchte lernen, was Petrus gelernt hat in dieser Veränderung am Kreuz, wie aus dem Verleugner der Bekenner wurde. Jesus macht das ja in dem Zwiegespräch nochmal so deutlich. Er nennt ihn ja nicht Petrus. Ist euch aufgefallen? Er sagt, Simon, Sohn des Johannes. Das tut ein bisschen weh, weil das war das, wo Jesus bei der allerersten Begegnung zu Petrus gesagt hat. Johannesevangelium, Kapitel 1. Da kam Petrus an und Jesus spricht ihn an und sagt, du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas, Petrus, der Fels sein. Und jetzt geht Jesus noch mal ganz an den Anfang zurück. Und er sagt, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich doch. Ich weiß um deine Schwächen. Ich weiß um deine Traurigkeit, deine Sorgen, deine Ängste, du bist Simon. Ich weiß sogar, wo du herkommst. Ich kenne deine Ängste, ich kenne die schwierigen Situationen, die du durchlitten hast, deine enttäuschten Hoffnungen. Ich weiß um deine Sehnsüchte, um deine Familie, deinen Hintergrund. Du bist der Sohn des Johannes. Ich weiß, wo du herkommst. Aber du sollst Käfer sein. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe eine Berufung für dich. Und das ist das, was Jesus auch dir heute sagt. Jesus weiß, wer du bist. Jesus kennt deinen Namen. Er kennt deine Gedanken, deine Fragen, deine Ängste, deine Sorgen, deine Zweifel. Jesus weiß, wo du herkommst. Sohn des Johannes, Tochter von XY. Jesus weiß dein ganzes Schicksal. Aber Jesus bleibt da nicht stehen, sondern jetzt hat Jesus eine Berufung. Ich weiß, was aus deinem Leben werden kann. Es wird erzählt von dem großen Bildhauer Michelangelo, dass er einmal durch so einen Steinbruch ging und dann lag da irgendwie so ein Brocken rum. Und dann hat Michelangelo gesagt, oh, das ist David. Das war nichts, das war nur so ein Steinhaufen. Aber dann fing dieser Künstler an und hat aus diesem Block eine wunderbare Statue gemeißelt, David. Und so ist das auch mit dem, was Jesus in dir sieht. Du siehst vielleicht nur ein Häuflein Elend, aber Jesus sieht, was aus dir werden soll. Jesus möchte dich stark machen. Jesus möchte dich segnen. Und Jesus möchte dich zum Segen werden lassen. Und das möchte er heute Morgen für dich tun. Deine Schuld darfst du ablegen, dort am Kreuz. Und vielleicht ist heute Morgen auch für dich dran, nochmal neu dein Bekenntnis zu formulieren. Dann liegen da auch Zettel und dann darfst du das für dich aufschreiben. Was soll dein Bekenntnis sein? Ich bin Christ. Ja, Jesus, du darfst mich führen, wohin ich auch nicht will. Jesus, ich will dir gehorchen, mein Leben soll dir gehören. Was auch immer der Herr dir heute Morgen aufs Herz gelegt hat, als Glaubensschritt, als Bekenntnis. Mach das doch fest, schreib das doch auf. Und dann liegen da so Armbänder, das kann für dich einfach so eine Bestätigung sein, darfst du dir gerne eins mitnehmen. Einfach als Erinnerung an deinen Schritt, als Erinnerung an deine Entscheidung. Ich möchte das so machen wie Petrus, ich möchte das so machen wie Hassani und viele andere. Ich möchte meinen Glauben bekennen. Und wisst ihr, um uns herum ist eine Welt in Not. Ganz egal, wie cool die Leute aussehen bei dir auf der Arbeit oder in der Schule. Menschen in Not, verlorene Menschen, die nicht wissen, wer ihr Retter ist. Und wir kennen diesen Retter. Und dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, hat Jesus uns anvertraut und als Auftrag mitgegeben. Die sollen wir in diese Stadt, in dieses Land hineintragen. Möge Gott dich dabei segnen und für viele Menschen zum Segen setzen. Amen.